Das Gotteswort, welches wir unserer Predigt zugrunde legen, steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagt es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria heimkam, dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach: Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Liebe Gemeinde, es gibt wohl in der ganzen Bibel keine größeren Gegensätze als diese 2 Ausrufe, die wir hier eben gehört haben. Zum einen: Herr, er stinkt schon. Und auf der anderen Seite der Ruf Jesu: Lazarus, komm heraus. Auf der einen Seite dieser verzweifelt resignierte Aufschrei der Martha über ihren toten Bruder Lazarus: Herr, er stinkt schon. Und auf der anderen Seite der Ruf Jesu zu diesem verwesenden Leichnam: Lazarus, komm heraus. Was für ein Gegensatz, was für eine Spannung, unüberbietbar. Da haben wir auf der einen Seite den Schrei der Menschheit in ihrer ganzen Hilflosigkeit angesichts des Todes, angesichts aller Nöte der gefallenen Welt, zusammengefasst in diesem: Herr, er stinkt schon. Ein weltweiter Gestank. Und auf der anderen Seite das Schöpferwort des Gottessohnes: Lazarus, komm heraus. Menschheit, komm heraus aus der Gottesferne. Über den Lazarus heißt es am Beginn unseres Textes: Es lag aber einer krank. Und das ist der Zustand unserer Welt. Die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt ist an der Sünde erkrankt. Und ihr wisst, wie es dazu gekommen ist. Als Folge ihres Ungehorsams gegen das göttliche Gebot flog die ganze Menschheit aus dem Paradies. Und seitdem gibt es auf unserem Planeten Krankheit und Tod, Zank und Streit, Sucht und Egoismus in allen Spielarten. Aber in der Bibel heißt es eben nicht nur: Lazarus ist krank, Lazarus ist tot, er stinkt schon, sondern es heißt auch: Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und die frohmachende Botschaft der Bibel lautet, Jesus liebt auch uns. Gott liebt diese seine Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, und wegen dieser göttlichen Liebe kann uns diese Begebenheit zu einem Gleichnis werden für unsere Erlösung aus dem Sündergrab. Das meint Jesus ebenfalls, wenn er aller Welt zuruft, Lazarus, komm heraus. Das ruft Jesus unserem ganzen Land zu. Lazarus, komm heraus. Und das ruft er auch dir zu. Lazarus, komm heraus. Und das ruft er durch dich anderen Menschen zu, toten Mitmenschen zu, geistlich toten Menschen. Lazarus, komm heraus. Wir werden nach der Predigt ein Adventslied singen. Aus dem Gesangbuch, da kommt das fein zum Ausdruck. Da heißt es über Jesus, er kommt auch noch heute und lehret die Leute, wie sie sich von Sünden zur Buß sollen wenden, von Irrtum und Torheit treten zu der Wahrheit. Nicht wahr, als Jesus nach Bethanien kam, da sprach die Schwester des Toten, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Die Frage lautet, warum war Jesus in der Krankheitszeit des Lazarus nicht in Jerusalem und Umgebung? Die Antwort ist einfach, man wollte ihn nicht. Man verfolgte ihn und so musste Jesus fliehen. Und ich übertrage diese Situation auf unser Volk. Also gehen wir einmal aus, im Durchschnitt hier in Deutschland, wenn da ein Wohngebiet ist mit, sagen wir mal, 7000 Menschen. Und es kommen am Sonntag nur 70 Personen in den Gottesdienst von diesen 7000. Dann sind das 1% der Bevölkerung. Und da ist eindeutig mit den Füßen abgestimmt worden. Man will Jesus nicht. Die Masse will ihn nicht. Du wahrscheinlich, aber die Masse nicht. Und über diesen traurigen Zustand können auch nicht die guten Kirchensteuereinnahmen oder die vielfältigen Kirchenkonzerte und Orgelkonzerte hinwegtäuschen. Wie sagte Martha über den Leichnam, Herr, er stinkt schon. Ob nicht ebenso die vielen Millionen geistlicher Leichen in Deutschland regelrecht gen Himmel stinken? Nun, vielleicht habt auch ihr gehört von den großen geistlichen Aufbrüchen und Missionserfolgen in Asien, in Afrika, in Amerika. Wisst ihr, wenn aber die dort Bekehrten hier nach Deutschland kommen, zu Besuch kommen, dann reiben sie sich verwundert die Augen. Sie sind entsetzt über unsere geistliche Dürre im Mutterland der Reformation. Woher kann die Hilfe kommen? Wie wurde der tote Lazarus auferweckt? Na, wir haben es erst zum Gottesdienstbeginn ja bekannt. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist einzig und allein der Ruf Jesu, Lazarus, komm heraus. Natürlich, Jesus wandert heute nicht mehr so sichtbar und rufend durch die Länder. Er sitzt zu Rechten Gottes. Aber Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, sein Werk fortzusetzen. Denkt nur an den Missionsbefehl. Und zu diesem Zweck hat er auch uns seinen Geist und sein Wort gegeben. Also durch seine Gemeinde, durch die Kirche soll der Ruf zur geistlichen Auferweckung erfolgen. Lazarus, komm heraus. Deutsches Volk, komm heraus aus deiner Gottesferne. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Wir begehen heute den Bußtag. Die gesamte Kirche sei daran erinnert, dass es vor allem zu ihren Aufgaben gehört, unserem Volk Buße und Umkehr zu predigen. Aber ich frage euch, wo sind die kirchlichen Verlautbarungen gegen die hemmungslose Abtreibung, gegen die zigtausend Morde jedes Jahr im Mutterleib, auch hier in Deutschland? Wo ist der Aufschrei unserer kirchlichen Obrigkeit gegenüber dem Geschlechterwirrwarr in unserem Land? Ja, noch viel schlimmer. In den Kirchen selber werden Segnungen und Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren vorgenommen. Diese Menschen praktizieren das, was die Bibel als Gräuelsünde bezeichnet. Nun kann freilich jemand kommen und sagen, ja, aber hat sich die Kirche nicht große Mühe gegeben, das 500-jährige Reformationsjubiläum auch unserer Gesellschaft nahe zu bringen? Meine Antwort lautet, die Reformation entzündete sich an der Heiligkeit Gottes, am Zorn Gottes, an der Suche nach einer geheilten Gottesbeziehung. Luthers Reformation hatte seinen Schwerpunkt in der absoluten Treue zum Bibelwort und im Nachdenken über das Sühneleiden Jesu am Kreuz. Liebe Mitchristen, was ist euch in diesem Reformationsjahr von diesem Ringen um die Gnade Gottes mitgeteilt worden in der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen? Ich kann nur sagen, obgleich ich mir viele Reformationssendungen angehört und angesehen habe, das, was Luther eigentlich zum Reformator werden ließ, das ist nur ganz verdünnt rübergekommen. Herr, er stinkt schon. Lazarus, komm heraus. Natürlich weiß man auch in den kirchlichen Chefetagen, dass die Zahl der Kirchenmitglieder unablässig abnimmt. Und da werden auch Versuche unternommen, diesem Trend gegenzusteuern. Ich habe erst dieser Tage von höchster Kirchenstelle da Vorschläge gehört. Also man soll zum Beispiel, wird da gesagt, die Gottesdienste verkürzen. Kürzer halten. Oder man soll die Gottesdienste doch auch auf den Nachmittag verlegen. Und vor allen Dingen müssen die Gottesdienste in die sozialen Netzwerke gestellt werden, also ins Internet und so weiter. Jedenfalls überall dorthin, wo die heutige Jugend ihr Handy zückt. Also wisst ihr, ich will nicht kleingläubig sein, aber ob diese Aktionen die Herzen der Bundesbürger erschüttern werden zur Bekehrung und zur Erweckung? Ist das der Ruf Jesu, Lazarus, komm heraus? Ja, ich muss einfach sagen, ich traue da den freikirchlichen Gemeindegründungen mehr zu und vor allen Dingen den neu entstandenen Gebetsbewegungen, zum Beispiel dem Gebetshaus in Augsburg. Nun komme ich zum zweiten Punkt. Ich bin vor einiger Zeit von einem unserer Gemeindeglieder gefragt worden: Herr Scheuerlein, haben Sie für die kirchliche Landschaft in Deutschland noch eine Hoffnung? Ich sage, also wissen Sie, wir gehören doch beide zur Hoffnungskirchengemeinde. Was für ein verheißungsvoller, aber auch verpflichtender Name. Brennen wir in dieser Hoffnung auf Jesus? Setzen wir das im Glauben um? Und wisst ihr, das muss ich nun auch sagen, es hilft relativ wenig, wenn man sich ständig nur mit der erschlafften kirchlichen Obrigkeit beschäftigt. Und es bringt nicht viel, wenn man ständig auf die Kirche oder die da oben schimpft. Denn wir sind auch die Kirche. Wir sind auch die Kirche. Ein Pfarrerkollege hat das seiner Gemeinde einmal drastisch vor Augen geführt. Der predigte über den geistlichen Tod in der Kirche und dann sagte er: Liebe Gemeinde, ich habe die tote Kirche hier vorne in einem Sarg aufgebahrt. Und dann sagte er: Und jetzt erheben wir uns alle. Und jeder hat die Gelegenheit, sich diese tote Kirche anzuschauen. Da könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute neugierig waren. Und tatsächlich, die sind dann aufgestanden und so wie im Gänsemarsch dort rumgezogen in den Sarg und haben hineingeschaut. Und wie sah die tote Kirche aus? Ein jeder sah sich selbst. Denn es lag ein großer Spiegel in dem Sarg. Ja, und da ist der Groschen gefallen, nicht wahr? Sie haben begriffen, an dem Zustand der Kirche bin ich irgendwie mitverantwortlich. Ich bin ja auch ein Teil der Kirche. Da kann man nur beten: Herr Jesus, belebe deine Kirche und fange bei mir damit an. Mein lieber Mitchrist, ich weiß es auch, für die Grundsatzentscheidung des kirchlichen Weges tragen andere die Verantwortung. Du kannst als Einzelner nicht allzu viel bewegen. Aber für dein eigenes geistliches Leben, da ist gewiss nicht der Superintendent und der Bischof zuständig, sondern du ganz allein. Und deshalb frage ich, wo liegen wir isoliert, kalt und verwesend, wie der Lazarus, in einem Sündergrab? Wo müssen wir heraus aus der geistlichen Trägheit und Gebetsmüdigkeit? Wo müssen die Engel Gottes über uns klagen: Herr, er stinkt schon? Nun, ich weiß natürlich, wir sind wahrscheinlich hier keine Ehebrecher oder Rauschgiftsüchtige oder Diebe oder sonst was. Aber die Frage bleibt: Lassen wir uns vom Ruf Jesu treffen? Lazarus, komm heraus aus der Finsternis böser Gedanken über nervende Mitmenschen, zum Beispiel. Oder komm endlich heraus aus dem Wust von Gewohnheitssünden, die du tolerierst und schon tausendfach entschuldigt hast. Nicht wahr? Das ist eben bei mir so, Herr Pfarrer, ich kann es auch nicht ändern. Die Umstände, Sie wissen ja, und die Mitmenschen und die Erbanlagen und so weiter und so weiter. Lieber Mitchrist, jetzt sind wir an dem entscheidenden Punkt angekommen. Was trauen wir Jesus wirklich zu? Wie ist das mit unserem Glauben an Jesu Wunderkraft? Gewiss, wir glauben das irgendwie, was wir im Glaubensbekenntnis aufsagen. Wir glauben auch, dass Jesus Sünden vergeben kann. Aber glauben wir auch, dass er jahrelange Verbiegungen unseres Charakters verändern kann? Die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt, dass er uns aus unseren so vertrauten, festgefügten Gewohnheiten herausruft? Lazarus, komm heraus, denn in deinem jetzigen Zustand bist du für Gott, für dich selbst und deine Mitmenschen kein Wohlgeruch. Da müffelst du gewaltig vor dir hin. Ich war so, wie Lazarus dort im Grab lag und ein großer Stein ihn von Jesus und den Mitmenschen trennte, so sieht es bei vielen Christen aus. Sie leben nicht im engen Kontakt mit Jesus und seiner Gemeinde. Ja, noch viel gefährlicher ist es, wenn wir faule Dinge der Vergangenheit einfach mit Steinen zugekippt haben. Dann nämlich vergiften diese Dinge unsere Gottesbeziehung und auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die Hilfe kann dann wirklich nur darin bestehen, dass wir Jesu Anweisung befolgen: Hebt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Und damit will ich sagen, das, was wir verbergen, was wir im Dunkeln halten, das bindet uns, das macht uns unfrei, das belastet unser Gewissen und das alles muss ans Licht, das darf ans Licht. Denn wo du ein Geheimnis mit der Sünde hast, da wird das Geheimnis deines Glaubens zerstört. Und das ist ja eigentlich ein Riesenangebot, was Jesus uns macht, dass wir unsere Gräber verlassen dürfen, dass wir unsere Fesseln ablegen dürfen. Und ich muss sagen, mir selber ist das erst so richtig klar geworden, nachdem ich in der Zeit meiner Bekehrung als ganz junger Mann meine Sünden vor einem Mitchristen bekannt hatte. Und erst wenn man diese frische Luft des Himmels genossen hat, dann merkt man, welch ein Gestank in der Gottlosigkeit und Gottesferne liegt. Und wenn man früher in der Dunkelheit der Gräber dieser Welt gelebt hat, dann erkennt man danach erst recht die Wohltat göttlichen Lichtes, in welches Jesus uns hereingerufen hat. Und weißt du, das Ausräumen des ganzen Unrates aus deinem Seelenkeller, das kannst du auch selber ganz alleine vollziehen in einem Beichtgebet vor Gott. Aber mitunter ist es auch hilfreich, wenn man dabei einen Mitchristen hat, der einen berät und der dann auch Zeuge ist. Zeuge des neuen Bundes, den man mit Jesus geschlossen hat. Nun, als Lazarus von Jesus gerufen wurde, da musste er diesem Ruf gehorchen. Und in gleicher Weise musste auch ich vor Jahren diesem Ruf Jesu Folge leisten. Ja? Lazarus, der durfte da nicht im Grab bleiben. Also ich habe das heute noch so im Kopf und Herz, diesen Ruf: Georg, komm heraus, ja, komm endlich heraus. Und da musste ich manches Tote und Sündhafte tatsächlich zurücklassen. Aber so wie Jesus den Lazarus beim Namen rief, so habe auch ich damals gemerkt, ich bin ja für Jesus nicht irgendeine Nummer. Er kennt mich mit Namen. Er meint wirklich mich, er liebt mich, er ruft mich, er will eine persönliche Beziehung mit mir haben. Und in gleicher Weise darf sich eine Zusage Gottes aus dem Alten Testament an jedem von uns erfüllen, da Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so ist also der Weg aus der Finsternis ins Licht Gottes für jeden Menschen bereit. Liebe Gemeinde, der Lazarus, der lag kalt und isoliert in seinem Grab. Und genau das ist auch unsere Situation, bevor der Geist Jesu uns neues Glaubensleben eingehaucht hat. Nicht wahr? Wir sind zuvor tatsächlich noch kalt, wir sind abisoliert, wir sind ganz und gar selbstbezogen. Und als Folge ist uns der geistliche Zustand unserer Mitmenschen verschlossen und gleichgültig. Und erst wenn wir selber durch Jesus neues geistliches Leben empfangen haben, können wir Jesu Ruf auch an andere geistlich tote Menschen weitergeben. Lazarus, komm heraus. Und um den wahren Zustand eines ungläubigen Mitmenschen zu erkennen, müssen wir hören, wie Paulus einen solchen Menschen beschreibt, bevor er Christ wird. Also ich lese mal hier ein paar Verse aus dem Epheserbrief. Epheser 2 schreibt Paulus: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, und wir taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber bei diesem trostlosen Zustand muss es ja nicht bleiben. Und das ist das Wunderbare, was Paulus dann schreibt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Lieber Mitchrist, du wirst natürlich die gleiche Beobachtung machen wie ich auch. Die geistlich Toten in deiner Umgebung, die sind sich ihrer Gottesferne überhaupt nicht richtig bewusst. Also so wie auch der tote Lazarus seinen Tod nicht gemerkt hat. Lazarus, der hat seinen eigenen Leichengeruch gar nicht wahrgenommen. Und so wissen die gottfernen Sünder auch gar nicht, wie sie mit ihrem Sündengestank Gott in die Nase fahren. Und das liegt einfach daran, dass diese Menschen rein äußerlich ein ganz normales, bürgerliches Leben führen. Und aus der Zeitung, da erfahren sie auch nicht, wie sie mit ihrem Unglauben Gott täglich beleidigen, weil sie ihm ja nicht anbeten, ihm nicht die Ehre geben, ihm nicht dienen als ihrem Schöpfer. Und erst wenn du solchen Menschen das Wort Gottes sagst, kann durch den Heiligen Geist bei den Betreffenden die rechte Selbsterkenntnis bewirkt werden. Und das ist hier so anschaulich. Selbst dem Lazarus, dem mussten sie, nachdem er auferweckt war, dieses, Schweißtuch vom Gesicht nehmen, ja, das Totentuch von den Augen nehmen, damit er sich nun im neuen Leben wirklich zurechtfinden konnte. Und bevor Jesus die toten Lazarusse aus der Finsternis des Grabes herausrufen kann, müssen wir selbst Jesus anrufen. Wir haben heute ja Bußtag und Bettag. Wir müssen ins Gebet gehen. Und das hat auch die Maria und die Martha getan. Haben Jesus angerufen: Herr, dein Freund Lazarus, der liegt krank, der liegt im Sterben. Und so ist auch unser Gebetswort eine Voraussetzung für Jesu Machtwort. Natürlich, wenn du in der Fürbitte für einen gottlosen Menschen bist, dann musst du es Jesus überlassen, wann er eingreift und wie er eingreift. Und so war es auch beim Lazarus. Jesus kam scheinbar zu spät. Aber der Glaube weiß, Jesus kommt nie zu spät. Auch wenn wir seine Zeiteinteilungen, seine Handlungsabläufe nicht verstehen. Lieber Predigthörer, ist dir aufgefallen, wie hier in diesem Erweckungsgeschehen die Umstehenden von Jesus mit einbezogen werden? Also zum Beispiel, Jesus gebietet ihnen: Heb den Stein weg. Und so sollen auch wir den Ungläubigen Hindernisse aus dem Weg räumen, damit sie in Kontakt mit Jesus kommen können. Das ist noch gar nicht allzu lange her, da habe ich das miterlebt, wie eine Christin sich um die Kinder ihrer ungläubigen Freundin kümmerte, damit diese Mutter Zeit hat, den Glaubenskurs zu besuchen. Oder ich erinnere mich, in der örtlichen Zerstreuung der altlutherischen Kirche, da konnte das Gotteswort überhaupt nur verkündigt werden, wenn sich Helfer mit ihren Autos zur Verfügung stellten und die Leute von weit her heranfuhren und ihre ungläubigen Arbeitskollegen zu einer Evangelisation mitnahmen und sie hintransportierten. Es müssen Steine weggeräumt werden, die am Kontakt mit Jesus hindern. Jesus sprach zu den Freunden des Auferweckten: Löset die Totenbinden. Das ist das Letzte, was Jesus hier noch sagt. Löset die Totenbinden, denn diese Binden behindern die freie Bewegungsmöglichkeit des Auferweckten. Und in gleicher Weise ist es bei deinen neu bekehrten Freunden oft nötig, dass noch eine Nacharbeit erfolgen muss. Da ist vielleicht ein Befreiungsdienst nötig, eine totale Absage gegenüber Sünden und Süchten. Und da müssen Bindungen zerbrochen werden. Und zu solchem Dienst wirst du dir natürlich einen erfahrenen Seelsorger dazu bitten. Liebe Gemeinde, wir sind am Ende unserer Predigt. Jesus ruft: Lazarus, komm heraus. Und dieser lebensschaffende Ruf hat auch uns zu Gotteskindern gemacht. Aber dieser Ruf zur Umkehr, zu neuem geistlichem Leben, das haben wir immer wieder neu nötig. Und wir dürfen das durch Jesus auch immer wieder neu empfangen, wie zum Beispiel heute in dieser Predigt. Und dann wird uns der Ruf Jesu noch einmal treffen, in ganz einzigartiger Weise, nämlich wenn er uns selbst aus dem Tode auferwecken wird. Lazarus, komm heraus. Nur Jesus kann so rufen, weil er selber die Auferstehung und das Leben ist. Und dann ruft uns Jesus noch ein allerletztes Mal. Aber dieser Ruf, der wird ganz anders klingen. Nämlich dann wird er rufen: Lazarus, komm herein. Ihr Lazarusse, alle, kommt herein in das himmlische Jerusalem. Kommt herein, ihr Gesegneten des Herrn, kommt herein in die ewige Herrlichkeit. Gebe Gott, dass auch wir alle an jenem großen Tage zu diesen Gerufenen gehören. Amen.